Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Handball ist wieder da, die Bundesliga ist wieder in vollem Gange. Nach der WM-Pause geht es mit der Bundesliga weiter und es geht vor allen Dingen auch für den THW Kiel und für Flensburg-Handewitt erstmal siegreich weiter an diesem Bundesliga-Spieltag. Beide verkauften sich nämlich bei ihren Auftritten souverän. Das kann man von den Füchsen Berlin nicht sagen, die ausgerechnet auf TBV Lemgo trafen. Eine Mannschaft, die sie sonst eigentlich immer beherrscht haben in den letzten Jahren. Aber gestern war es anders, obwohl die Berliner gut losgelegt haben. Das ist unser Aufhänger heute hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte natürlich Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Fangen wir gleich mit den Füchsen an. 30-34 haben sie bei der TBV Lemgo verloren. Ich sagte es, ein Gegner Lemgo, der eigentlich immer so Kanonenfutter für die Berliner war. Und das sah ja zunächst auch in diesem Spiel gestern Abend dann so aus. Die Berliner legten mit 5-0 vor, aber das konnten sie nicht halten. Was war da los?
Ja, genau. Also die 17-Spiele-Serie, die sie gegen Lemgo hatten, wo sie nicht verloren haben, ist gestern zu Ende gegangen und das war wirklich überraschend, muss man sagen. Also der Start war wirklich sehr überragend von den Füchsen, sind dort wirklich sehr, sehr gut reingekommen und führten dann auch schnell mit 5-0. Du hast gesagt, 7-2 ging es dann auch entsprechend weiter, aber dann kam Lemgo so besser ins Spiel. Ihre Abwehr hat dann auch endlich so ein bisschen mehr Stabilität, konnten noch einfach mal die Lücken schließen, weil in den ersten Minuten war es für Berlin einfach zu einfach, die Tore zu erzielen. Und dann konnten sie sich wirklich dann Tor um Tor ranarbeiten, konnten ausgleichen beim 8-8 und waren dann voll im Spiel drin. Es konnten zwar nochmal die Berliner auf 3 Tore davon gehen beim 11-8. Da waren sie nochmal wirklich sehr, sehr gut, aber die Lemgo haben dann in der Phase wirklich sehr stark agiert, haben sehr aufmerksam verteidigt, haben so einige Bälle gewinnen können. Insgesamt haben sie am Ende 5 Steals gehabt gegen die Berliner, die dann ein paar Tore dann zu viel kassiert haben, dann nicht mehr so ganz sattelfest haben, obwohl sie eigentlich hinten drin einen wirklich starken Torhüter hatten mit Silvio Heinefeld. Am Ende 14 Paare, gut von 31%, also an ihm lag es definitiv nicht. Auf Seiten von TBV Lemgo war dann Piotr Wischmirski drin, ab der 22. Minute konnte dort 8 Bälle, Quote von 32% verzeichnen. Und das war auch ein wichtiger Faktor dann für Lemgo, der dann auch endlich reinkam, nachdem Peter Johannes ja nur 2 Bälle halten konnte zu Anfang. Und dann haben sie es dann gut gespielt bis zur Halbzeit, das war ausgeglichen, 15-15, noch in der zweiten Halbzeit, also war es lange ausgeglichen, 22-22 stand es dort und dann kam Lemgo dann wirklich nochmal besser ins Spiel rein, haben sehr, sehr konsequent gespielt, sich kaum Fehlwürfe dann auch erlaubt zwischenzeitlich, da haben sie dann wirklich sehr, sehr ruhig auch das Ganze zu Ende gespielt, hatten am Ende eine gute Wurfquote mit 60%, haben aber noch ein paar Bälle zu viel weggeworfen, denn die insgesamt war die Wurfquote auf Seiten der Berliner besser mit 63%, aber sie hatten einfach neunmal die Chance weniger aufs Tor zu werfen, im Gegensatz zu Lemgo, und das hat sich dann am Ende ja gerecht, dass sie dann nicht mal so konsequent agiert haben im Angriff, dass sie einfach dann zu viele Fehler hatten, dass sie zu viele Bälle weggeworfen haben. Am Ende Hans Lindberg mit einer 8 von 12 besser Werfer, auch Bjarke Ellison mit 6 Toren gutes Spiel gehabt, Paul Drucks auch an seinem Geburtstag sehr, sehr gut gewesen, konnte sie aber dann nicht belohnen mit einem Sieg und ja, die Lemgo haben das dann stark gespielt, haben einfach wenig Fehler dann hinten raus gemacht, hatten den Patrick Zieke ihren besten Werfer, 9 Treffer bei 12 Versuchen, wirklich gut gewesen, auch Tim Sutor und auch Donat Bartok, die beiden Rückkommen Spieler mit jeweils 6 Treffern bei 12 Versuchen wichtig gewesen, auch gerade in der entscheidenden Phase hat Donat Bartok einige wichtige Tore erzielen können und sie auch immer wieder über den Kreis spielen können. Alexander Engelhardt, der junge Spieler vom TBV, 5 von 5, eine sehr, sehr gute Quote für einen Kreisspieler. Ja, und damit hat Lemgo dann am Ende verdient gewonnen, weil sie eine bessere Abwehr dann hatten, dann auch im Angriff sehr, sehr konsequent gespielt haben, immer wieder ihre Chance gesucht haben und am Ende dann auch so das Spiel gewinnen können.
Und die Lemgoer sind damit jetzt also in der Tabelle der Handball-Bundesliga weiter, ja, aus dem Gröbsten da unten raus. Sie stehen sogar auf Platz 9 mit 17-21 Punkten. Die Füchse Berlin, die stehen auf Platz 5, 26-12 Punkte. Aber damit verlieren sie natürlich weiter den Anschluss auch an die europäischen Plätze. Wie es da weitergeht, das werden wir auf jeden Fall überprüfen. Es war die 7. Niederlage für die Berliner in dieser Saison. Keine Niederlage weiterhin für die SG Flensburg-Handewitt. Die marschiert weiter souverän durch die Handball-Bundesliga, auch beim 30-23 in Wetzlar. Für den amtierenden deutschen Meister mal wieder nichts an, die Siegesserie hält.
Genau, die Siegesserie hält, aber man hat doch in den ersten Minuten und auch in der ersten Halbzeit so ein bisschen gemerkt, dass das Flensburg doch noch so ein bisschen gebraucht hat. Man hatte ja viele Spieler bei der WM mit dabei und das lief dann zu Anfang gut, führte schnell mit 3-0, aber dann kam dann letztes Jahr ein bisschen besser ins Spiel rein, konnte sich dann wirklich rankämpfen, war dann noch dran beim 3:3 beziehungsweise auch 10:10 in der 24. Minute durch Christian Bjørnsen, der ja auch bei Norwegen im WM-Finale stand. Also von daher war das dann ein ausgeglichenes Duell in der Phase. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war es immer noch ein bisschen ausgeglichen. Da haben die Wetzlar gut agieren können, wirklich alles nochmal reingelegt, wirklich alles getan. Dann hat sich dann aber wirklich der Flensburg gut absetzen können, hat einen starken Torhüter drin mit Benjamin Buric, der das erste Mal in alter Wildenstätte gewesen ist. 14 Paradequote von fast 39%, also richtig, richtig stark dort gewesen. Im Vergleich Thiel Klimke auf Seiten von Wetzlar, 9 Paradequote von 29% in den letzten 10 Minuten. War dann Tibor Ivanisevic wieder mit dabei. Ivanisevic, der ja lange verletzt war in der Vorrunde und deswegen war seine Rückkehr, konnte aber leider keinen einzigen Ball halten und konnte nicht mal dafür sorgen, dass Wetzel nochmal rankommen konnte, die dann wirklich dann in so einer Phase so einfach die ein bisschen was verloren haben, war dann weit weg, haben dann versucht mit der gegen die 5-1-Deckung dann ein bisschen anders zu spielen, da war Philipp Mikulowski mit dabei, der das versucht hat, offensiv so ein bisschen einen anderen Rhythmus reinzubringen, das hat aber nicht funktioniert, auch die 4-2-Deckung, die dann zwischenzeitlich gespielt wurde von Kai Wandschneider, hat auch nicht deine erhoffte Wirkung erzielt, natürlich auch wenn Magnus Röth den einen oder anderen Fehlwurf mit dabei hatte, hat es aber trotzdem nicht so geklappt, wie man es haben wollte, auch wenn man dann nochmal beim 19:21 dran gewesen ist, aber dann hat Flensburg nochmal angezogen, voll aufs Gaspedal gedreht und am Ende das Spiel verdient gewonnen, das muss man ganz klar sagen, sie waren sehr, sehr gut mit Rasmus Laugisch mit 7 Treffern, auch Magnus Röth 6 Treffer gewesen, Andreas Zachissen mit 5 von 5, eine sehr, sehr gute Quote gehabt auf Seiten der Wetzlarer, war Stefan Kabor der Beste, 8 Tore bei 15 Versuchen, also da auch nicht die beste Wurfquote gehabt, denn die Wurf Gut, das war das große Problem bei Wetzlar, nur 56%. Damit wird es ganz schwierig, eine Top-Mannschaft gewinnen, zumal wenn die 71% Wurfquote haben. Deswegen gewinnt Flensburg am Ende verdient, aber es war nicht ganz so einfach. Aber trotzdem sind sie dann nicht so diese engen Duelle, die sie ja schon gewonnen haben, sondern am Ende war es dann noch klarer Sieg, weil sie dann wirklich dann sehr, sehr souverän zu Ende gespielt haben.
Und einen Sieg gab es auch für den THW Kiel. 29:25 auswärts bei Frisch auf Göppingen. Auch die Kieler, also gut aus der WM-Pause zurückgekommen.
Ja, genau. Sie sind sehr, sehr gut aus der WM-Pause zurückgekommen, führten auch relativ schnell, da stand schon nach 6 Minuten 4:1, haben das wirklich sehr, sehr gut agieren können, waren dann auch beim 3:8 schon mit 5 Tore weg in der 12. Minute, haben das wirklich dann sehr souverän zu Ende gefahren, führten dann auch zur Halbzeit verdient mit 12:17, weil sie einen guten Torhüter drin hatten mit Andy Wolf am Ende 10 Paten gut von 28% und auch die, insgesamt war die Abwehr sehr sattelfest vorne, wirklich sehr souverän agieren können, hatten ihren Luca Nilsson, ihren besten Werfer mit 9 Treffern und das sah wirklich dann alles super aus, über weite Teile der Partie, dann hatte man so ab der 20. Minute haben sie nicht mehr ganz so souverän agiert, führten aber trotzdem noch deutlich und dann auf einmal ja, kam dann irgendwie Göppingen ins Spiel rein. Also es war wirklich eine ganz, ganz kuriose Phase. Sie führten noch beim 22:16 mit 6 Treffern und auf einmal stand es dann 10 Minuten später 23:24, wo sich die Kieler selbst fragen müssen, wie sie das gemacht haben. Da kam die Auszeit von Alfie Gislason, der gesagt hat, Leute, konzentriert euch vorne, macht eure einfachen Sachen. Wir sind hier die klar bessere Mannschaft. Es steht einfach nur nicht auf der Anzeigetafel. Und deswegen haben sie sich dann nochmal zusammengerissen, haben das am Ende dann souverän zu Ende gespielt, haben in den letzten 10 Minuten dann in 5:2 Lauf gestartet, sodass sie am Ende doch dieses Spiel verdient gewinnen sollten. Göpping hat dann gerade zweite Halbzeit wirklich gut gespielt, hat besser mitgehalten, als sie noch in der ersten Halbzeit getan haben, hatten ihren besten Werfer in Krisimir Kosima mit 7 Treffern bei 8 Versuchen, wirklich ein gutes Spiel gehabt, aber die Torhüter waren halt nicht so präsent. Daniel Redmann nur 4 Paradequote von 19%, Primož Prost auch nur 4 Paradequote von 25%, da etwas besser, weil Kieler in der zweiten Halbzeit nur 12 Tore erzielen konnte, aber trotzdem die Wurfquote der Kieler 74%, richtig, richtig stark und die von Göppingen mit 59,5%, zu wenig, um dann gegen den großen Konkurrenten aus Kiel zu gewinnen, da haben sie dann eigentlich einfach zu viele Fehler erlaubt und die Kieler dann zu sehr rauben lassen und gerade in der Abwehr haben sie nicht so stark agiert, wie man es hätte machen müssen, um gegen Kiel zu bestehen, deswegen Kiel gewinnt am Ende verdient, auch wenn es zwischendurch etwas knapp war.
Und knapp war es auch zwischen dem VfL Gummersbach und den Eulen Ludwigshafen. Es war also ja quasi der Abstiegskampfgipfel da unten im Tabellenkeller in Gummersbach fand der statt. 2020 ging er am Ende aus. Ein Unentschieden, was Gummersbach weiter überm Strich bleiben lässt, aber den Eulen Ludwigshafen letztlich die Chance vermiest hat, dann auch ein bisschen Boden gut zu machen und dann noch ein bisschen Anschluss zu halten an den Nicht-Abstiegsplätzen. Aber im Grunde für beide eigentlich ein Remis, was zu wenig ist.
Ja, im Endeffekt ist es so. Gerade für Ludwigshafen ist das Remis eigentlich zu wenig. Wenn man sich die erste Halbzeit angucken, Gummersbach war in der ersten Halbzeit offensiv eigentlich gar nicht da. Das muss man ganz sagen. 5 Tore in 30 Minuten, das ist zu wenig. Und da müssen sich auch die Gummersbacher an die eigene Nase fassen, dass sie gegen ein Duell gegen den Konkurrenten auf Augenhöhe nur 5 Tore werfen und selbst 12 Tore kassieren. Also die 12 Tore, die ist absolut in Ordnung, das muss man sagen. Aber die 5 Tore sind einfach viel zu wenig. Da haben sie so unsauber agiert, haben von der 15. Minute an nur ein einziges Tor weit erzielen können. Und das ist dann zu wenig, um dann überhaupt dort bestehen zu können. Und deswegen war gerade für Gummersbach die zweite Halbzeit sehr, sehr stark. Da haben sie umgestellt, ihre Abwehr von der 6-0 vorher auf eine 5-1. Das hat besser funktioniert, haben dort einige Bälle dann gewinnen können und waren dann schon wieder nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit dran. Bis dahin haben sie nur ein einziges Tor zugelassen von den Ludwigshafenern, die wirklich dann in der Phase komplett den Faden verloren hatten. Und dann gab es dann beim 17-17 den ersten Ausgleich, 8 Minuten vor Schluss. Und dann haben die Gummersbacher nämlich alles dran gesetzt, dieses Spiel vielleicht sogar noch zu gewinnen, hatten dann ihren besten Nerven Ivan Martinovic mit 7 Treffern, der vorher kurz eine Phase hatte, bevor er wirklich warm geworden ist, wo er da lag. Da war noch gar nicht sicher, ob er überhaupt weiterspielen konnte. Das sah nämlich nicht so gut aus, aber scheinbar hat das ein bisschen gebraucht, um wach zu werden und auch die Halle wach zu rütteln. Die waren nämlich beim 17-17 da, nachdem sie zur Halbzeitpause noch ihre Mannschaft ausgepfiffen hatten, weil einfach diese Leistung mit 5 Treffern in der ersten Halbzeit dann einfach zu wenig ist gegen den direkten Konkurrenten. Und das haben sie dann sehr, sehr gut gespielt, die Gummersbacher. Die letzten Minuten waren dann wirklich umkämpft. Da ging es dann wirklich um jedes Tor. Konnten in Führung gehen mit 20-19, aber haben dann kurz vor Schluss, mit einer halben Minute vor Schluss, noch das 20-20 kassiert, hatten dann nochmal die Chance auf das entscheidende Tor, auf den Siegtreffer, was eigentlich nach der ersten Halbzeit so nicht erwartbar gewesen ist, konnten es aber nicht nutzen, haben wir dann am Ende den Ball verworfen, sodass am Ende dann 20-20 ausgegangen ist. Die Olner müssen sich ankreiden lassen, dass sie nur 8 Tore in der zweiten Halbzeit geworfen haben. Das sind zu wenig, um dort entsprechend das Spiel zu gewinnen. Hatten insgesamt einen guten Torhüter, Steffen Hahnemann, 6 Paraden, eine Quote von 37%. Seine neuer Torhüter-Kollege Matej Asani mit 3 Paraden, eine Quote von 23%. War kein wichtiger Faktor. Auf Seiten von Gummersbach war dann zwischenzeitlich dann Carsten Lichtlein gut, nachdem er auch zu Anfang überhaupt nicht im Spiel drin war, hat er hinten aus einige wichtige Bälle halten können, auch wenn er die Quote von 25% mit 5 Paraden nicht so stark ist, aber im Endeffekt, aber er hat halt den einen oder anderen wichtigen Ball gerade bei der Aufholjagd einfach wegnehmen können, sodass dann Eulen so ein bisschen den Mut verloren haben, so ein bisschen einfach dann zu viele Fehler auch in der Phase gemacht haben. Insgesamt war es wirklich kein schönes Spiel. Neun mit 9 technischen Fehlern, die Gummersbacher mit 8 technischen Fehlern. Also es war ein fehlerbehaftetes Spiel, aber es war trotzdem sehr, sehr spannend. Und am Ende ist dieses 20-20 gerecht, weil beide Mannschaften eine Halbzeit haben, die sie komplett vergessen können, die sie sowieso nur nicht erlauben dürfen, wenn sie nicht absteigen wollen. Deswegen ist am Ende das 20-20 in Ordnung.
Und so sieht's dann also in der Tabelle aus. Flensburg-Handewitt weiter vorne, 40-0 Punkte, klare weiße Weste. Die Kieler sind Zweiter, 36-4 Punkte auf Platz 3. Da kommen die Rhein-Neckar-Löwen, die spielen am Samstag dann zu Hause gegen den Bergischen HC. Und der SC Magdeburg, der ist am Sonntag dran und spielt dann auch sein nächstes Spiel, und zwar zu Hause gegen die MT Melsung. Und außerdem gibt's am Wochenende noch Champions League, denn die Kieler und die Flensburger, die sind im Einsatz. Die Flensburger natürlich in der Champions League gegen Motor Zaporozhye und die Kieler, die spielen ja im EHF-Pokal dann in Granollers. Also viel Handball dann auch am Wochenende. Und bei uns gibt's die nächste Ausgabe von Anwurf dann am Montag hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Handball-Feed, abonniert den Sportplatz-Feed, abonniert den Anwurf-Feed und dann seid ihr in Sachen Handball immer bestens informiert. Vielen Dank.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf
meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.